Empathie im Gehirn. Wie geht das? Nicht überraschend sind auch hier das Oxytocin und die Synchronität beteiligt. Oxytocin fördert die Genauigkeit, mit der wir die Gefühle anderer erkennen können, und unsere Neigung, soziale Signale der Not, wie nach unten geneigte Mundwinkel oder Stirnrunzeln, als solche wahrzunehmen und mit einem warmherzigen Mitgefühl darauf zu reagieren. Oxytocin schickt uns in unsere Bubble des Miteinanders. Wenn zwei Menschen vertraut miteinander reden, wie meine Freundin und ich, dann fließen Informationen von einem zum anderen. Und wieder zurück. Wir tauschen über unsere Sprache und über nonverbale Signale Informationen aus und lassen den anderen wissen, wie wir uns fühlen und was wir denken. Wenn wir in dieser Weise miteinander umgehen, dann werden, wie eben beschrieben, unsere körperlichen Funktionen, einschließlich der Gehirnaktivität, miteinander synchronisiert. Sie werden aneinander angepasst. Diese neuronale Kopplung zweier oder mehrerer Gehirne ist die Grundlage für das Miteinander von Menschen. Es erlaubt ihnen, den jeweils anderen zu verstehen und mit ihm zu fühlen. Während nun meine Freundin von ihren Problemen erzählt, ist ihr ganzer Körper im Sorgenmodus. Ich habe keinen Tricorder dabei, Star Trek, und kann deshalb nur vermuten, was in ihrem Körper vorgeht. Vielleicht ist ihre Stresshormonfreisetzung erhöht, ihr Herzschlag ein wenig schneller als üblich, ihr Blutdruck erhöht, vermutlich werden eine ganze Reihe weiterer Stoffe ausgeschüttet. Und wäre sie im Hirnscanner, wer weiß, was da gerade alles aufleuchten würde. Ich höre ihr aufmerksam zu. Möglicherweise breitet sich in meinem Körper nun ein ähnlicher physiologischer Zustand aus. Auch ich schütte Stresshormone und weitere Stoffe aus, auch mein Blutdruck ist erhöht. Und wären wir gleichzeitig im Hirnscanner, würden unsere Gehirne vermutlich im Einklang leuchten. Dieses physiologische Mitschwingen erlaubt mir, sie wirklich zu verstehen und mit ihr zu fühlen. Ihre Gefühle werden in meinem Körper abgebildet. Ich fühle ihre Gefühle. Ich kann deren Bedeutung nachvollziehen und mit ihr gemeinsam über mögliche Auswege nachdenken. Leider finden wir an dem Abend keine gangbare Lösung. Alles ist zu verzwickt. Aber das macht nichts. Sie fühlt sich trotzdem besser. Sie fühlt sich aufgefangen, ist mit ihren Sorgen nun nicht mehr allein. In ihrem Körper dürfte Oxytocin freigesetzt werden und auch die Endorphine müssten sprudeln. Das Oxytocin hemmt die Stresshormonfreisetzung. Die Endorphine lösen ihren inneren Schmerz und fördern ein Wohlgefühl. Und auch in meinem Körper entspannt sich alles. Wir wechseln das Thema und verbringen einen schönen und lustigen Abend miteinander. Im Miteinander synchronisieren wir und fühlen empathisch mit dem anderen mit. Dass es die Synchronität ist, die dem Beobachter erlaubt, empathisch auf sein Gegenüber einzugehen und ihm dadurch hilfreich zur Seite zu stehen, wurde beispielsweise in einer Studie einer Gruppe von Wissenschaftlern aus den USA, Israel und Frankreich gezeigt. Aus der Forschung. In der Studie wurde mit Hilfe der Elektroenzephalographie die Gehirnaktivität von Paaren untersucht, während einer der beiden, die Frau, einem schmerzhaften Hitzereiz am Unterarm ausgesetzt war. In einigen Durchgängen durfte der Partner die Hand halten, was die Intensität der von der Frau wahrgenommenen Schmerzen signifikant verringerte. Es zeigte sich, dass in den Durchgängen, in denen der begleitende Partner während der Prozedur die Hand der Frau hielt, die Gehirnaktivität stärker synchronisiert war. Zudem wurde deutlich, je stärker die neuronale Kopplung, desto besser die Fähigkeit des Mannes, das Ausmaß der Schmerzen seiner Partnerin korrekt einzuschätzen, und desto stärker die Schmerzlinderung. Das Halten der Hände als empathische, mitfühlende Reaktion scheint die Synchronisation zu begünstigen und hierüber die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen und dessen Leid zu begreifen. Dies wiederum hilft dem Leidenden. Goldstein et al. 2018. Wenn unser Gegenüber leidet, dann hat unsere Reaktion auf die fühlende Person verschiedene Komponenten. Stellen wir uns vor, wir erwarten eine entfernte Bekannte, Eine Mutter kleinerer Kinder, die ihre Kinder vom Kindergarten abholen und auf dem Weg dorthin bei uns vorbeikommen möchte, da wir noch ein paar Kisten Kinderkleidung übrig haben. Sie will mit dem Fahrrad kommen. Zur angekündigten Zeit klingelt es. Sie steht vor der Tür, hat Schürfwunden am Oberarm und im Gesicht. Sie ist auf einem Schotterweg nahe unserem Haus ausgerutscht. Die Wunden sind ziemlich verdreckt. Wir schauen sie an. Zum einen betrachten wir die Situation aus kognitiver Perspektive. Wir versetzen uns in unsere Besucherin hinein. Was geht in ihr vor? Bestimmt hat sie Schmerzen. Vielleicht ist ihr das auch unangenehm, hier blutend vor unserer Haustür zu stehen. Schließlich kennen wir uns nicht gut. Die Kinderkleidung möchte sie in diesem Zustand wohl nicht ansehen. Sie wollte ja auch gleich ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Sicher fragt sie sich gerade, wie sie all das nun machen soll. Dieses Hineinversetzen in den anderen wird auch durch den Begriff der Theory of Mind beschrieben. Wir bilden eine Theorie darüber, was in dem anderen vorgeht, bilden Annahmen über seine Gedanken und Intentionen. Mitunter wird auch der Begriff der Mentalisierung verwendet. Mithilfe der Mentalisierung reflektiert man mentale Zustände, Gefühle und Wünsche im eigenen Selbst und stellt sich diese in anderen Menschen vor. Das Hineindenken in die Perspektive des anderen wird auch als kognitive Empathie bezeichnet. Ob wir es nun Theory of Mind, Mentalisierung oder kognitive Empathie nennen, die Synchronität ist wichtig. Das ist nicht überraschend, schließlich hieß es bereits in Kapitel 3, dass die Synchronität den Austausch von Informationen fördert. Zurück zu unserer verschrammten Besucherin. Wir überlegen also, was in ihr vorgeht. Das ist das eine. Zum anderen teilen wir ihre Gefühle. Wir fühlen mit ihr, wir verziehen unser Gesicht, unser Herz klopft, sie tut uns leid. Dies ist die affektive Empathie, wenn man sie von der kognitiven Empathie abgrenzen will. Wenn man einfach Empathie sagt, dann ist damit auch eher dieses Teilen von Gefühlen gemeint und nicht die begleitenden Gedanken. Wir haben also Empathie ist gleich kognitive Empathie plus affektive Empathie. Die affektive Empathie wird definiert als ein Prozess des Teilens von Gefühlen, des Mitschwingens mit den Gefühlen anderer, unabhängig davon, ob es positive oder negative Gefühle sind. Aber mit dem expliziten Wissen, dass es sich dabei um die Gefühle des anderen handelt, nicht um die eigenen. Der affektive Zustand des anderen wird in uns abgebildet. Preckel et al. 2018. Dieses empathische Teilen der Gefühle des anderen beinhaltet wiederum zwei Komponenten. Zum einen das Mitgefühl, Compassion. Wir sorgen uns um unsere Besucherin und sind motiviert, ihr zu helfen. Wir trösten sie und überlegen gemeinsam mit ihr, was zu tun ist. Es ist ein warmherziges Liebesgefühl. Zum anderen das empathische Mitleiden bzw. den empathischen Stress, Empathic Distress. Der empathische Stress fühlt sich weniger gut an. Er geht mit einer hohen Erregung und mit negativen Gefühlen einher. Wir haben das Gefühl, es sei unsere Haut, die da aufgerissen ist, unsere Wunden, die voller Dreck sind, fast kribbelt es im eigenen Arm. Es ist ein Gefühl, das uns selbst schmerzt. Aus der Forschung. Als wäre die Unterteilung der verschiedenen Komponenten von Empathie nicht schon kompliziert genug, unterscheiden sich Wissenschaftler auch noch in ihrer Systematik. Während einige Forscher, so auch die in diesem Kapitel zitierten, zwischen kognitiver und affektiver Empathie unterscheiden und die affektive Empathie in Mitgefühl und empathischen Stress untergliedern, Singer und Klimecki 2014, beschreiben andere die drei Komponenten als kognitive Empathie, affektive Empathie und Mitgefühl. Noch komplizierter wird es dadurch, dass für jede dieser Komponenten von unterschiedlichen Wissenschaftlern verschiedene Begriffe verwendet werden. Wie auch immer man sie nennen und gliedern mag, die verschiedenen Komponenten der empathischen Reaktion werden in unterschiedlichen Hirnbereichen verarbeitet. Die kognitive Empathie wird von einer Aktivierung verschiedener Bereiche der Hirnrinde begleitet. So etwa des anterioren zingulären, des ventromedialen präfrontalen und des temporalen Kortex. Das Mitgefühl hingegen geht mit einer Aktivierung des Belohnungssystems, aber auch von Bereichen der vorderen Hirnrinde einher. Diese Aktivierung scheint der Motivation zum helfenden Handeln zugrunde zu liegen. Das Mitleiden in Situationen empathischen Stresses wird hingegen von einer Aktivierung derjenigen Hirnbereiche begleitet, die auch dann aktiv sind, wenn wir selbst Berührungen oder Verletzungen erfahren und in denen auch die Spiegelneuronen sitzen. Ascher et al. 2017, höre auch Kapitel 3. Je nachdem, welcher Part dominiert, kann die empathische Reaktion auf das Leid anderer einerseits zu hohem Mitgefühl führen, verbunden mit der Motivation zu helfen, oder andererseits zu erheblichem persönlichen empathischen Stress. Letzterer ist häufig an die egoistische Motivation gekoppelt, den Stress zu reduzieren, indem man sich von den Problemen des Leidenden zurückzieht, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man helfend eingreift. Je nachdem, welche Komponente überwiegt, kann die Reaktion auf das Leid anderer von Mensch zu Mensch oder von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Wenn ein Mensch beispielsweise Schwierigkeiten hat, seine eigenen Gefühle zu regulieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er einen übermäßigen eigenen Stress empfindet. Der empathische Stress wird dann zu stark und erstickt das Mitgefühl. Unter Umständen reagiert er deshalb auf das Leid anderer kopflos, übermannt von seinen starken Emotionen. Ebenso möglich ist, dass es ihm gelingt, seine Aufmerksamkeit von der Situation abzuziehen. Es ist ihm dann aber nicht möglich, sich auf den leidenden Menschen einzulassen, ihn zu trösten und mitfühlend hilfreich zu sein. Er muss raus aus der Situation. Im Detail. Der egoistisch motivierte Rückzug muss nicht immer bewusst initiiert sein. Die Wunden meiner Besucherin sind ja ekelhaft, damit will ich nichts zu tun haben. Es kann auch zu dem kommen, dass man in der Psychologie als kognitive Dissonanzreduktion bezeichnet. Dieses Phänomen beschreibt ein Verhalten, das sich oft dann ergibt, wenn man zwei widersprüchliche Kognitionen oder Bewertungen in sich trägt. Ich bin ein empathischer und warmherziger Mensch versus ich kann das nicht sehen, mir dreht sich der Magen um, meine Besucherin mit ihren offenen Wunden muss sofort aus meinem Gesichtsfeld. Zur Lösung dieses inneren Konflikts legt man sich irgendetwas Passendes zurecht, etwa: Ich kenne mich mit Wunden nicht aus, sie muss schnell in professionelle Hände. Die Neigung zu Hilfsbereitschaft erfordert deshalb, dass man diesen emotionalen Stress einigermaßen unter Kontrolle hat, um dem Mitgefühl Platz zu machen. Wenn wir nun zusammenfassen wollen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit wir in Situationen von Schmerz, Kummer, Sorge, Trauer, Wut oder Angst eines Gegenübers Mitgefühl entwickeln und motiviert sind, dem anderen zu helfen, dann kommen wir auf mehrere. Erstens, affektive Empathie. Wir entwickeln dadurch, dass wir automatisch und ohne Nachdenken mit dem anderen mitschwingen und darüber die Emotionen des anderen wahrnehmen, eine affektive Erregung. Zweitens, kognitive Empathie. Wir haben grundsätzlich die Fähigkeit, Gefühle zu benennen und zu verstehen, und es gelingt uns, uns in den anderen hineinzuversetzen. Drittens, Selbst-Andere-Unterscheidung. Wir können gut zwischen dem Selbst und dem anderen unterscheiden. Viertens, Emotionsregulation. Wir sind in der Lage, unsere eigenen Gefühle angesichts des Leids des anderen zu regulieren und empfinden keinen übermäßigen empathischen Stress. Wir ahnen vielleicht bereits, dass diese Funktionen auch selektiv beeinträchtigt sein können und Menschen dadurch unterschiedliche Empathiedefizite entwickeln können.